Das Thema heute Abend soll lauten: Gemeindeziele, göttliche Ziele der Gemeindezubereitung nach Epheser 3, 4 und 5. Wenn wir zielwärts wandern wollen, müssen wir ja die Ziele Gottes kennen, und es ist in besonderer Weise der Apostel Paulus, der uns mit den Zielen Gottes vertraut macht, mit Israel, mit dem All, mit den Menschen, mit der Schöpfung. Nun schauen wir mal hinein in Epheser 3, 4 und 5. Ich habe diese drei Kapitel deswegen zusammengenommen, weil da etwas steht von Gottes Fülle, Christus Fülle, Geistes Fülle. Das ist ein innerer Zusammenhang. Wir hörten das Gebet von Epheser 3, 14 bis 19. Erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Ich erinnere mich an eine Neujahrspredigt, die ich in einer Stuttgarter Kirche vor Jahren hörte. Jetzt bitte ich mich, nicht falsch zu verstehen, es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, Pfarrer zu kritisieren. So meine ich das nicht. Die haben es gar nicht leicht heutzutage. Also, ich war am Neujahrstag in einer Stuttgarter Kirche. Vom Hochhaus aus sah ich da so eine Kirchturmspitze immer, irgendwo ganz am Rande von Stuttgart. Und ich dachte, in die Kirche gehe ich mal rein, um zu sehen, was da gepredigt wird. Also, der Pfarrer sagte in seiner Neujahrspredigt, der Herr wolle es uns doch schenken, dass wir in diesem Jahr einen ganz kleinen Schritt vorwärts kommen, ein ganz kleines Stück weiterkommen. Ich will das nicht kritisieren. Ich will den Pfarrer überhaupt nicht schlecht machen. Der hat vielleicht gedacht, ich kenne meine Schäfchen, ich kenne meine Leute. Was sollen all die großen Worte von Neuanfang und Umgestaltung und Fülle? Ein ganz kleines Schrittchen weiter, da wäre schon viel gewonnen. Seien wir doch Realisten, stellen wir uns doch auf den Boden der Realitäten. Wenn die oder der schon mal nicht mehr ganz so wehleidig und boshaft sind, dann wäre schon was gewonnen. Also ein ganz kleines Schrittchen. Warum sage ich das? Weil Paulus hier ganz anders denkt. Paulus sagt nicht, liebe Geschwister, darum bete ich, dass Gott euch nun ein ganz wenig Stückchen vom alten Wesen löst und nächstes Jahr wieder ein ganz wenig und mit der Zeit seid ihr ein bisschen besser geworden, sondern erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Ich sage das nur deshalb, damit dieser Gegensatz einmal deutlich wird, wie wir Menschen denken und fühlen uns dabei noch sehr realistisch. Und wie hier Paulus überraschenderweise denkt. Ich liebe dieses Gebet sehr mit 7 Bitten. Man kann da auf 7 zählen oder auf 6, je nachdem. Ich zähle da 7 Bitten, wie beim Vater Unser. Und man hat es schon genannt, das paulinische Vater Unser. Es geht darum, dass wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Wobei ich gleich von Anfang an sagen will, das ist eine Zielansprache. Als ich Flakhelfer wurde, ich war noch nicht mal 16, ich war noch 15, dann mussten wir die ausländischen Flugzeugtypen erstmal kennenlernen, die Engländer und Amerikaner, und dann Zielansprache. Und dann natürlich das Kanonenrohr ein bisschen vor das Flugzeug, nicht wahr? Denn bis die Kugel oben ist, hat sich das Flugzeug ja ein bisschen weiter bewegt. Zielansprache. Wir brauchen auch eine Zielansprache, dass wir das Ziel erkennen. Niemand von uns und kein Gläubiger auf Erden wird aber jemals sagen können, irgendwann in seinem Leben, und sei er 80, 90, 100 Jahre alt, jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt bin ich erfüllt zur ganzen Fülle Gottes, nichts anderes hat mehr Platz. Nein, das wäre ja furchtbar, wenn das jemand sagen würde, weil es nicht stimmt. Wir sind aber hoffentlich auf dem Weg zu diesem Ziel. Ich freue mich über dieses Gebet deshalb, weil es auch durch und durch positiv ist. Da wird Sünde, Satan, Weltversuchung, Anfechtung nicht einmal genannt. Und ich habe es schon manchmal so formuliert, wenn ich mich mal satt gehört habe an all dem Negativen, was man ja auch so hört in den Kreisen der Frommen. Und da ist ja auch manche Not. Da ist Krankheitsnot, da sind böse Menschen, da ist Unverstandensein, da ist Streit, da ist Spaltung, da ist dies, da ist jenes. Wenn ich mich mal satt gehört habe, ich komme doch so jedes Jahr in über 30 Orte zur Evangeliumsverkündigung. Und wenn ich mich mal satt gehört habe am Negativen, dann bete ich mal dieses Gebet, wo im Unterschied zum Reichsgebet, Vater Unser, wo ja noch die Versuchung und der Böse genannt wird, das Negative nicht einmal erwähnt wird. Vor vielen Jahren erzählte mir eine Mutter Folgendes von ihrem Kind. Das Kind war mit auf einer christlichen Freizeit gewesen und das Kind war angesprochen worden durch Gottes Wort und hatte sich bekehrt zum Herrn Jesus. Wie so eine Kinderbekehrung sein kann, die kann durchaus echt sein. Ich wurde mit 9 Jahren erweckt im Zelt von Werner Heugelbach. Es war allerdings noch 10 Jahre lang eine wackelige Geschichte, aber der Anfang war gemacht. Und dass ich noch im Glauben stehe, sehen Sie ja heute. Also das war durchaus ernst und gut und wirklich. Also da war nun ein Kind, das mit den Eltern auf eine Freizeit ging. Vor 20 oder 30 Jahren war das. Liegt schon lange zurück, dass mir die Eltern das mal erzählten. Die Mutter erzählte mir das. Unsere Tochter, die wollte auch mit Jesus anfangen. Ja, und dann haben wir ihr zu Hause gesagt, liebes Kind, wenn dir böse Gedanken kommen, sag's uns, dann beten wir, dass der Herr Jesus dir das vergibt. Das hatte aber nur zur Folge, dass sie kräftig darüber nachdachte, aha, wann kommen mir böse Gedanken, Moment, da kommt ja schon was. Und dann kam sie zur Mutter gelaufen, hat sie den Nachbarsjungen um Spielzeug beneidet oder wollte sie an die Erdbeeren in Nachbarsgarten, irgendwas kam, Mutti, da habe ich einen bösen Gedanken, beten wir zum Herrn Jesus. Wenn das aber alle 10 Minuten vorkommt, nicht wahr, dann hat der Vater schließlich gesagt, und nun Schluss damit. Sehen Sie, so geht es, wenn man das Negative anschaut, um es fleißig zu bekämpfen. Diese Phase habe ich längst hinter mir, dass ich mir mal vor 30 oder wie viele Jahren alle Lieblingssünden auf den Zettel geschrieben habe, ein halbes Dutzend oder ganzes kam da zusammen, um sie systematisch zu bekämpfen. 1. Januar und Geburtstagsmorgen eignen sich besonders für solche Experimente. Kennen Sie die auch, diese Experimente? Aber es ist gut, wenn wir es so nicht machen, wenn wir nicht auf das Negative schauen. Dann geht es wie bei dem Mädchen, bei dem Kind, wovon mir die Mutter erzählte. Dann denken wir ständig über das Böse nach und werden gefesselt vom Schlangenblick der Sünde. Und das ist eben hier der ganz andere Weg, den uns der Apostel Paulus hier empfiehlt. Positiv denken. Es gab ja ein Buch mit dem Titel, gibt wohl heute noch, ein Bestseller, Kraft positiven Denkens von dem New Yorker Krankenhausseelsorger Peel. Und das kann man natürlich auch missverstehen, dieses Buch im Sinne von eigenem Machen. Aber es gibt eine biblische Kraft positiven Denkens. Und da hinein führt uns hier Paulus. Denk nicht ständig über die Sünde nach und über den Ärger nach. Zu den glückseligsten Momenten in meinem Leben gehört Folgendes. Wenn ich mich gerade mal über jemanden geärgert habe, und wer so von Westfalen kommt und näher Teutoburger Wald, da ist der Fuhrer Teutonicus zu Hause, die neigen sehr zum Ärgern. Und dann habe ich mich über jemanden geärgert, und es war aber nicht so eine ganz gravierende Sache, und nach einer halben Stunde habe ich gedacht, was war denn das noch? Ich habe mich doch da geärgert. Ach, ich habe es vergessen. Herr, hab Lob und Dank, weg ist es. Das ist wunderbar, wenn Sie Ärger vergessen. Positives Vergessen oder Namen vergessen ist nicht so nützlich, aber Ärger vergessen, da konnte ich mich manchmal richtig freuen. Ah ja, weg, brauche ich mich nicht mehr zu ärgern. Also positiv denken in biblischer Weise, das kann man lernen aus diesem Gebet. Und ich will die 7 Bitten nur ganz kurz aufzählen. Das erste ist, dass wir Kraft empfangen durch den Geist. Und da ist wahrscheinlich niemand in unserer Mitte, der sagt, das brauche ich nicht. Ich habe so viel innere Kraft, Kraft der Geduld, Kraft des Leidens, Kraft zum Tragen, dass ich nicht noch mehr brauche. Da hat mir der Aufzug hier in diesem Hause mal eine Predigt gehalten. Das ist aber schon einige Jahre her. Da wurden Türen eingebaut und dann hieß es verminderte Tragkraft. Aha, da habe ich gedacht, gilt das auch für uns Christen, verminderte Tragkraft, oder ist unsere Tragkraft von Jahr zu Jahr gewachsen? Kraft durch den Geist. Zweitens, Christus Innewohnung. Drittens, Verwurzelung. Viertens, Gründung. Fünftens, da drückt sich Paulus eigenartig aus, dass wir immer mehr erkennen möchten, die Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Das hat wohl etwas mit dem Wesen Gottes zu tun, nach der Parallelstelle in Hiob 11, Vers 8 und 9. Hiob 11. Und Karl Geier hat mal darauf hingewiesen, dass es in Hiob 11, Vers 8 und 9 heißt, Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Und bei Paulus andersrum, Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Das wird auch seine Gründe haben. Das hat etwas mit dem Wesen des Allmächtigen und mit seinem Heilsplan sicherlich zu tun. Sechstens, zu erkennen die Liebe des Christus. Siebtens, erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Lassen wir Gottes Wesen, Gottes Geist immer mehr in uns herein, dann geht es wie bei kommunizierenden Röhren, dann hat das andere umso weniger Platz. Das ist der beste Weg zur Heiligung und nicht den Blick ständig auf unsere Sünden richten. Gelegentlich muss das zur Sprache gebracht werden. Wir bitten, Herr, vergib mir meine Sünden. Oder es muss gar auch in Gegenwart eines Menschen etwas bekannt werden. Das kann ja eine gute Hilfe sein. Aber normalerweise ist unser Blick nicht auf das Negative, nicht auf die Sünde gerichtet. Wir fühlen uns nicht jeden Tag neu den Puls, bin ich heiliger als gestern? Da ist doch Paulus innerlich recht frei und großzügig, wenn er den Korinthern einmal schreibt. Ich glaube, es steht in 1. Korinther 4. Ich beurteile mich auch nicht selber. Und was ihr da für mich, über mich so für Urteile fällt, das nehme ich nicht so schrecklich wichtig. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Gelegentlich gibt es das Selbstgericht, Selbstbeurteilung, Selbstreinigung, Prüfung. Jawohl, das gibt es nicht nur beim Abendmahl. Immer wenn wir mit dem Wort in Berührung kommen, findet auch Selbstgericht statt. Kann es stattfinden, soll es auch stattfinden. Denn es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber nicht, dass wir nun ständig uns den Puls fühlen, geistlicherweise. Und auch nicht so schrecklich viel Wert legen auf unser eigenes Urteil und das der anderen. Der mich aber beurteilt, ist der Herr, sagt Paulus. Allerdings kann er im gleichen Atemzug sagen, mir ist nichts bewusst. Hier haben wir also einen ganz positiven Weg, um immer mehr uns von ihm erfüllen zu lassen. Das ist ja auch dem Terstegen tief ins Herz gegangen und da hat er ja auch feine Lieder über diese Fülle Gottes, O Gott, O Geist, O Licht des Lebens und so weiter gedichtet. Finden wir in Epheser 3 Gottes Fülle, so finden wir in Epheser 4 Christus Fülle. Und nun will ich einmal vorlesen Epheser 4, 11 bis 16. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung oder Zubereitung, Vollbereitung, Vollausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich, das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Um das geht es heute in der Gegenwart, um die Selbstauferbauung des Leibes. Wenn im Himmel eine Tageszeitung erschiene, da würden die Schlagzeilen anders lauten als hier auf Erden. Da geht es dann nicht vorrangig, was ist in Georgien los, was ist in Abkhazien, was ist im früheren Jugoslawien los, was ist da auf Haiti, was ist hier, was ist da, sondern Gemeinde Jesu wird gebaut. Das würde im Himmel Schlagzeilen machen. Das wäre vorrangig in der Tagespresse. Wenn himmlische Wesen herunterschauen auf die Erde, dann bemerken sie vor allen Dingen eins, dass da eine erkaufte Schar ist, die der Herr sich zubereitet. Das finden wir in Offenbarung Kapitel 5. Da sind ja diese 28 Persönlichkeiten, die dort ein Lied singen, 24 plus 4, in Offenbarung 5, Vers 9. Sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, Golgatha, und hast für Gott erkauft. Sie sagen nicht, du hast uns durch dein Blut erkauft. Das sind keine gefallenen Wesen offensichtlich. Du hast da unten welche, die hast du dir erkauft. Du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Es geht in der Gegenwart um die Selbstauferbauung des Leibes. Selbstauferbauung des Leibes. um das Wachstum des Leibes. Beachten wir mal, wie nachdrücklich hier Paulus von Wachsen, Wuchs und Erwachsenwerden spricht. In Epheser 4, Vers 13, der erwachsene Mann, der volle Wuchs, der Fülle des Christus. Und dann von einem Wachstum des Leibes. Die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin. Die Wahrheit festhaltend in Liebe. Da darf man nicht einseitig nur die eine Seite betonen. Und das ist eine Gratwanderung, ihr Lieben. Das fällt uns in der Praxis nicht immer leicht. Die Wahrheit festhaltend in Liebe. Oder fällt es Ihnen immer leicht? In der Ehe, in der Familie, im Beruf und in den Gemeinden, wo Sie stehen. Wenn man einmal verschiedene Meinungen hat, sage ich die Wahrheit lieber gar nicht und bin dann ganz lieb. Oder sage ich, derb die Wahrheit und die Liebe wird ein Bach runtergespült. Da ist nicht mehr viel von Liebe zu spüren. Dass man Wahrheit sagen kann und dann doch so, dass man die Liebe nicht verletzt. Ja, der Geist Gottes kann uns das lehren. Und das ist äußerst wichtig. Dann wird Wachstum nicht gestört. Dann kann der Leib weiter wachsen. Wenn man aber einseitig wird, manche meinen, ich muss jede Wahrheit unbedingt gleich raussagen. Es ist doch wahr, also muss ich sagen. Ja, mal langsam vorher überlegen, also ob es auch nützt und der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt da ja doch immer Grenzbereiche, wie zum Beispiel auch die Wahrheitsfrage am Krankenbett. Da wären andere Berufene, als ich Ihnen da Vorträge drüber zu halten, Krankenhausseelsorger oder Ärzte. Es ist nicht immer so, was ich eben für wahr halte, nur immer raus damit. Da kann man tief verletzen und schaden, wenn es zum falschen Zeitpunkt und auf die falsche Art und mit dem falschen Zungenschlag geschieht. Wahrheit festhalten in Liebe. Der Blick ist hier gerichtet auf den ganzen Leib. Und gerade aus Epheser 4 geht hervor, was für den Leib des Christus gilt, Einheit in der Verschiedenheit. Einheit in der Verschiedenheit. Denn am Anfang des Kapitels Epheser 4 betont ja Paulus immer ein. Siebenmal ist das Wort ein oder eine gesperrt gedruckt in meiner Elberfelder Bibel. Epheser 4, Vers 4. Siebenfache Einheit. Die hat Gott geschenkt, die müssen wir nicht machen, die sollen wir bewahren. Und hier ist nicht gemeint konfessionelle Zusammenschlüsse, sondern hier ist gemeint die Einheit von Herz zu Herz der wahren Gläubigen. Und da ist es schön, wenn es solche Stätten gibt wie hier, wo man das auf Erden schon einmal übt, dass wir über den Zaun hinüber lieben, auch Leute aus anderen Konfessionen und Denominationen. Vor Jahren war hier auch mal eine Vorstellung, womit ja manche Konferenzen beginnen. Und dann sagt man, wo man herkommt und zu welcher Gemeinschaft oder Hauskreis oder Kirche oder Freikirche man gehört. Und eine Schwester habe am Schluss tief aufgeseufzt: Oh Gott, was es alles gibt. Ja, wenn da so 30 oder mehr Kreise genannt werden. Aber ist doch schön, wenn man hier zusammenkommt und nach dem Gemeinsamen trachtet und sich nicht streitet über die Verschiedenheiten, die es vielleicht gibt. Einheit. Einheit ist da. Auch wenn wir von Golgatha herkommen, ist die Einheit da. Wenn wir vom auferstandenen und lebendigen und erhöhten Herrn herkommen, ist die Einheit da. Und so heißt es ja auch in 4, Vers 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und das verstehe ich so, die Einheit beginnt bei der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Bei Jesus selbst beginnt unsere Einheit, nicht bei 1000 peripheren Fragen. Periphere Fragen, Randfragen gibt's genug. Ach ja, Rauchen, Tanzen, Fernsehen, ach, was es da alles gibt. Das, was gerade jüngere Christen manchmal arg beschäftigt, und dann sind es andere Fragen, muss ich das nun wörtlich nehmen oder sinngemäß übertragen, was da in der Bibel steht. Und dann gibt es auch bei der Prophetie Unterschiede und wie haben wir das zu verstehen und jenes. Stell dir vor, der Bruder denkt anders wie ich, ist ja furchtbar, was? Nein, gerade Epheser 4 sagt uns Einheit, aber dann in der Verschiedenheit. Nachdem am Anfang die Einheit betont wurde, Vers 3 und Vers 4 bis Vers 6, ein, spricht Paulus dann von der Verschiedenheit. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und das sollte man wirklich in die Praxis übertragen. Einheit in der Verschiedenheit. Da sagen wir sicher innerlich ja dazu, ja, das ist richtig, ja, das ist gut. Aber wenn es dann an die Praxis geht, wird es schwieriger. Dann stellen wir nämlich fest, dass dem Bruder oder der Schwester das, was uns vorrangig wichtig ist, vielleicht gar nicht so vorrangig wichtig ist. Für den einen ist Evangelisation und Mission ein und alles, sein missionarischer Einsatz. Der andere oder die andere tut einen wichtigen diakonischen Dienst. Ein anderer, der interessiert sich, wie wir im Moment, für das prophetische Wort. Was steht geschrieben? Was ist der Plan Gottes? Was sind die Ziele Gottes? Ein anderer geht ganz in der Seelsorge auf. Und da kann es eben passieren, dass einer kommt, komm, hilf mir, wir machen einen wichtigen missionarischen Einsatz, hilf, die Leute einladen, Traktate verteilen. Nein, du, ich habe keine Zeit. Ich habe hier ein altes Mütterchen zu betreuen, diakonisch. Oder ein anderer sagt, du, ich bin hier gerade mit dem prophetischen Wort und dem Urtext beschäftigt. Mir ist das im Moment nicht wichtig. Da ist der andere tief verletzt. Was? Was Wichtiges gibt es doch gar nicht als Evangelisation. Und du sagst, es ist ja nicht wichtig und brütest lieber deinem Urtext. Ja, und ein anderer wieder sagt, ich habe Seelsorge. Seelsorge ist das Allerwichtigste und euer prophetisches Wort, das brauche ich nicht. Ihr Lieben, ich sage das deshalb, damit wir uns nicht ärgern, sage ich mir zuallererst. Da kommen wir nach Hause, da sagen wir den anderen, du, ich habe was gehört vom prophetischen Wort und das ist mir ganz neu. Du, lass mal, ist nicht so wichtig. Ich habe hier einen seelsorgerlichen Dienst, ihr mit eurer Prophetie. Ihr Lieben, hören wir auf, uns über die anderen zu ärgern. Man muss das ja nicht so lieblos formulieren, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber billigen wir dem anderen zu, dass er die Prioritäten anders setzt, die Schwerpunkte. Was uns das Wichtigste ist, muss dem anderen nicht das Wichtigste sein. Aber umgekehrt muss der andere das auch von uns ertragen können, dass wir nicht gleich das für das Allerwichtigste halten, was ihm vielleicht im Moment ganz besonders am Herzen liegt. Das ist die Einheit in der Verschiedenheit und die gilt es zu praktizieren, die Vielfalt der Gaben und Dienste. Ja, und dann möchte ich weitergehen. Nach Epheser 5 wollen wir mal hineinschauen. Gottesfülle, Epheser 3. Christusfülle, Epheser 4. Geistesfülle, Epheser 5. Denn da steht im 18. Vers, berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Und da steht in meiner Bibel ein Komma und dann geht es weiter. Werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander oder indem ihr redet, dadurch, dass ihr redet, zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, dadurch, dass ihr singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, dadurch, dass ihr Dank saget alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dadurch, dass ihr einander untergeordnet seid, eine Zeit in der Furcht Christi. Ich habe heute früh darauf hingewiesen bei Epheser 1, dass beinahe das ganze Kapitel ein einziger Satz ist im Urtext von Vers 3 bis 23. Und dass die Übersetzer dann eben sagen, ja, das kann man dem modernen Menschen nicht zumuten, so lange Sätze, sondern das wollen wir mal aufstückeln. Und gerade hier bei Epheser 5, Vers 18 und 19, da kann ich gut an diesem Beispiel klar machen, wie verhängnisvoll das sein kann. Und da können Übersetzer zu Sündern werden, wenn sie auch grammatisch die Sache nicht treu wiedergeben, sondern meinen, als Tribut an den modernen Menschen, ja, der moderne Mensch ist kurzatmig, kurze Sätze und der Wortschatz, das wissen alle Lehrer bei den Kindern, der ist ja enorm geschwunden, nicht? Ich sagte schon, okay und echt stark und das langt ja schon bald. Und wie anders ist es in der Bibel und da haben wir allerdings auch lange Sätze. Wenn man nun also übersetzt, Epheser 5, Vers 18, berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Ausrufezeichen. Neuer Satz. Redet zueinander. Und so weiter. Ausrufezeichen. Singet und spielet. Ausrufezeichen. Dank saget alle Zeit für alles. Wenn man das so klein hackt in verschiedene kleine Sätze, dann kommt man dem modernen Menschen entgegen. Aber es geht ein wichtiger Gedanke verloren. Nämlich, da steht redend oder indem ihr redet, dadurch das, was also in Vers 19 bis 21 steht, ist der Weg dahin, dass ich voll Geistes werde. werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander und so weiter. Das ist ein wichtiger Zusammenhang, Geistesfülle. Und was ja Vers 18 besonders betont, Geistesfülle niemals erstreben durch einen Rauschzustand. Das war damals in den Gemeinden im kleinasiatischen Raum eine Gefahr, die wohl vom Heidentum her noch hinübergekommen ist, dass man im Rausch die Gottheit schauen wollte. Und Paulus sagt, so geht's bei uns nicht zu. Aber bis auf den heutigen Tag gibt es mancherlei Rausch. Rauschmittel in der Welt, gibt es auch frommen Rausch. Es gibt leider auch frommen Rausch und Ekstase. Das kann sich auf musikalischem Gebiet äußern oder wie auch immer. Und wir werden vielleicht schon mal von Leuten eingeladen, komm mal zu uns, da ist was los, da ist es nicht so tot wie in den Kirchen, da ist was los. Aber die rechte Therapie für den Tod in den Kirchen, den es ja weithin manchmal auch gibt oder sogar oft gibt, ich kenne ja nur nicht alle Kirchen in Deutschland und Freikirchen, die rechte Therapie für den Tod, der oftmals im Topf ist, dass man wirklich rausgeht und denkt, jetzt habe ich ein bisschen gehört über Politik und so, was nützt mir das? Und ich habe nichts mal von seelsorgerlicher Liebe und Kraft des Geistes überhaupt nichts erfahren und vom Heilsplan Gottes schon gar nicht. Da geht man oft so leer heraus. Die rechte Therapie ist aber gesundes, nüchternes, geistliches Leben und Wachstum und nicht ein Rausch. Aber viele fallen darauf herein, frommen Rausch, christlichen Rausch, Ekstase und dann wird alles Mögliche versprochen. Nein, das führt uns nicht näher zum Herrn. Da werden wir nur unsicher gemacht. Wie sagt Paulus in Epheser 4, Vers 14, dass wir nicht mehr Unmündige seien. Unmündige sind vor allen Dingen in Gefahr, dass sie nicht unterscheiden können, was ist seelisch, was ist geistlich. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre. Da kommt dieser, da kommt jener an die Haustür und sagt, komm mal zu uns, da ist was los. Oder wir haben die allein richtige Lehre, bei euch gibt's doch zu, da ist es doch sehr mager. Ja, sagen wir, ja, du hast recht, also komm zu uns, da ist anders. Und schon nimmt man uns mit und dann besteht die Gefahr, dass wir hin und her geworfen werden. Nach 3 Monaten sagt man, das bei euch ist doch auch wieder nicht das Richtige. Kommt ein anderer an der Haustür vorbei, ah, dann gehen wir mal dahin. Nachher waren wir überall bei Mormonen und Zeugen Jehovas und wo wir überall waren und sind dann wirklich Leute hin und her geworfen. Mir sind schon solche begegnet. Das gibt es. Und deshalb wachsen auf nüchternen Bahnen und der Geist wirkt immer zusammen mit dem Wort und nie getrennt vom Wort. Es geht nicht um Visionen und innere Stimmen und Rauschzustände und Massenheilungen, die uns versprochen werden, sondern es geht darum, dass wir nüchtern wachsen im Wort, mit dem Wort, durch den Geist. Und was Paulus hier nun anpreist, um weiter tiefer mit dem Geiste Gottes erfüllt zu werden, der ja ein siebenfacher Geist ist, nach Jesaja 11, Vers 2. Was Paulus hier anpreist, das sind ganz nüchterne Dinge. So einfach geht es nicht, dass wir sagen, ich bete mal eine ganze Nacht durch und dann bin ich voll Geistes. Ich gehe mal da in den Kreis und dann werde ich voll Geistes. Jemand legt mir die Hand auf und dann ein Rauschzustand, ich sehe helles Licht, ich bin voll Geistes. So einfach nicht. Paulus ist ja ganz nüchtern und sagt uns etwas davon. Es geht um das Niveau der Gespräche. Es geht um das innere Singen im Herzen, es geht um das Danken alle Zeit für alles, es geht um die Beachtung der Ordnungen Gottes. Merken wir, das wird immer schwerer. Also Paulus will ja nun ganz gewiss nicht sagen, dass wir nur noch in Bibelsprüchen zueinander reden sollen. Das nicht. Aber dass wir ein gewisses geistliches Niveau nicht unterschreiten, um es mal so auszudrücken. Singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, dass es innen singt und klingt und wir eine innere Freude haben und da dem Geiste Raum geben. Danksagend alle Zeit für alles. Jetzt wird es immer schwerer. Danksagend alle Zeit für alles. Ja, wer nicht in der Dankbarkeit steht, wer nicht im Ja steht zu Gottes Wegen, der kann kaum weitere Erfüllung mit dem Heiligen Geiste erwarten. Lassen Sie mich bei dem Thema Heiliger Geist auch nochmal hinweisen auf Epheser 4, Vers 30. Viele Leute sagen, wie werde ich voll Geistes, wie werde ich voll Geistes? Da musst du mal hingehen, da erlebst du was.
In Wirklichkeit liegt es darin, dass manche Gläubige nicht weiter wachsen, weil sie die Dinge nicht ernst nehmen, die da aufgezeichnet sind in Epheser 4, 25 bis 31. Sie betrüben den Heiligen Geist fortwährend. Sie sind nicht ganz aufrichtig. Oder kann man schnell hineinkommen? Da begrüßt man sich herzlich auf einer Konferenz und so daheim sagt man dem Ehepartner, du, der, die ist mir auch wieder über den Weg gelaufen heute, der, der dauernd was zu meckern hat und meine Hand eine Viertelstunde nicht loslässt. Oh, 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 man kann schneller als man denkt zu einem Heuchler werden. Also, und wenn hier Paulus sagt, ihr sollt nicht lügen und stehlen, dann könnten wir das ja als Zumutung empfinden. Und da redet er Gläubige an, dann redet er Leute an, wo er in den ersten Kapiteln ihnen die ganzen Höhen der Herrlichkeit gezeigt hat, und muss man den Leuten, denen man die ganze Höhe der Herrlichkeit gezeigt hat, anschließend noch sagen, nun lüg mal nicht und stiehl mal nicht. Wer in Verlach und Redaktion tätig war oder noch ist, ich mache ja immer noch die Zusammenstellung der Hefte Gnade und Herrlichkeit, der weiß, wie schnell man in Lüge und Diebstahl sein kann. Zitatverfälschung ist schon Lüge. Und Diebstahl, wenn ich zu viel aus einem Buch zitiere, ohne zu fragen, dann bin ich schon ein Dieb. Also das kann einem bei einem Sachbuch und Fachbuch schnell passieren. Also bei meinen Büchern können Sie 3, 4, 5 Seiten ruhig mal abschreiben und fotokopieren. Ich bin ja froh, wenn es unter die Leute kommt. Wenn Sie ein ganzes Buch nachdrücken, dann müssen Sie dann drucken, dann müssen Sie schon so freundlich sein, den Paulus Verlag erst zu fragen. Aber ein paar Seiten, da bin ich ganz großzügig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich aus Sachbüchern, Fachbüchern, wissenschaftlicher Literatur etwas herausnehme, das habe ich mal gemacht in einem Buch, so eine halbe Seite und schrieb, oder über eine halbe Seite, fast eine ganze insgesamt, schrieb an den Verlag, das und das habe ich zitiert, ich hoffe, ich habe das übliche Maß der Zitationsfreiheit nicht überschritten, doch Sie haben, bitteschön, 300 Mark da und dahin überweisen, na, sollen Sie Ihr Geld haben. Da ist man schnell ein Dieb und da ist man schnell ein Lügner. Nun ja, wir sollen also nicht stehlen, wir sollen arbeiten, wir sollen mit den Händen arbeiten, faule Worte, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, traue ich euch gar nicht zu, die ihr so lieb hier sitzt. Also Wut und Zorn und Geschrei, das kommt ja sicherlich bei uns nicht vor, aber wie wär's mit innerer Bitterkeit? Wie wär's mit innerer Bitterkeit? Und gehen wir nicht zu leicht über die Dinge hinweg, faules Geschwätz, manches Wort ist vielleicht doch auch nicht so wichtig oder sogar schädlich statt nützlich. Alle diese Dinge ernst überdenken und den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Das ist ja nicht allgemeine Moral, sondern es geht darum, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Zurück zu Epheser 5. Werdet mit dem Geiste erfüllt. Reden zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern. Neulich sagte ich zu meiner Frau, als ich von einem Dienst in irgendeinem Ort in Deutschland zurückkam, heute war ich beim Mittagessen und da ist mir was Seltenes passiert. Ein Bruder hat sich mit mir unterhalten über das Wort Gottes eine ganze Stunde, ohne Polemik. Das erlebe ich selten. Meistens ist doch da eine Spitze drin, wenn wir uns schon über das Wort unterhalten. Also die denken schon mal ganz falsch. Und ein lieber Bruder irgendwo, ich werde jetzt den Ort natürlich nicht nennen, der hat einfach sich aus Freude am Wort mit mir über das Wort unterhalten. Eine ganze Stunde, da habe ich das entdeckt, ist das nicht wunderschön? Und das wird der Herr so machen und da habe ich den Gedanken, wie denken Sie darüber? Das ging ganz ohne Polemik, das ging ganz im Frieden. In die Richtung denkt hier auch Paulus, dass wir über diese biblischen Dinge nachdenken im Frieden, uns freuen oder auch christliche Lieder lernen, singen, beten. Dann kann der Geist zunehmend dankbar sein, alle Zeit für alles. Das ist schwer, das ist schwer, das kann nicht jeder auf Anhieb. Ich weiß sogar von Gottesmännern, dass sie in gewissen Situationen nicht mehr danken konnten, sondern zunächst sagten, Herr, das verstehe ich jetzt nicht. Nachdem meine erste Frau gestorben ist, er hatte wieder geheiratet, plötzlich ist die zweite Frau tot, liegt sie da, ganz plötzlich, ach Herr, ich verstehe dich nicht, aber du machst keine Fehler. Aber da kann man natürlich nicht in Dankesjubel ausbrechen. Dank saget alle Zeit für alles, kann man in manchen Dingen vielleicht erst im Nachhinein oder nach längerer Zeit. Untergeordnet einander in der Furcht Christi, oh, auch das noch. Untergeordnet in der Furcht Christi. Aber ihr Lieben, ich möchte darauf hinweisen, diese Furcht Christi ist was Herrliches. Fürchten wir uns nicht vor der Furcht Christi. Hier ist nicht Angst gemeint. Hier ist nicht Höllenangst gemeint. Hier ist auch nicht gemeint, dass der eine sich vor dem anderen fürchtet. Die Frau vor dem tyrannischen Mann oder wie auch immer. Hier ist gemeint, einander untergeordnet in der Furcht Christi, das heißt in der Furcht, dass wir den Christus im anderen nicht verletzen, dass wir das Werk Gottes im anderen nicht zerstören, wie Paulus, ich glaube Römer 14 einmal sagt, zerstöre nicht Gottes Werk wegen einer Speise, wegen einer Randfrage, darf ich das essen, darf ich das nicht essen, und dann ereifert man sich und zerstört vielleicht ein zartes Glaubenswerk in einem gerade gläubig gewordenen. Furcht Christi ist was Wunderbares. Es gäbe heute weniger Ehescheidungen, wenn auch im christlichen Bereich, wenn mehr Furcht Christi da wäre, dass man sagt, im anderen wohnt doch auch der Christus, so fehlerhaft er nun auch ist, und ich muss mich mit meinen Worten etwas zügeln, ich will nicht alles einfach so rausschreien, ich kann zwar sachlich argumentieren, aber ich will nicht so schreien und ihn zutiefst verletzen. Ja, werdet ihr Jüngeren sagen, ihr über 60-Jährigen habt gut reden, ihr habt eure meisten Streitereien hinter uns. Ja, aber ich muss es trotzdem sagen, denn es ist ja biblisch richtig, Furcht Christi. Manche haben es nicht verstehen können, dass in Jesaja 11, Vers 2, wo der siebenfache Heilige Geist genannt wird, als letztes, als siebentes, der Geist der Furcht Jehovas genannt wird. Der Heilige Geist ist ein Siebenfacher. Auf dem Messias wird ruhen der Geist Jehovas oder der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und diese Furcht des Herrn und diese Furcht Christi, diese Ehrfurcht vor ihm, die dann auch zur Ehrfurcht untereinander wird, die ist ganz wichtig für uns. Dann geht es friedlicher zu in Ehen, Familien und in Gemeinden, wenn diese gute Furcht Christi unter uns zu finden ist. Nicht die knechtische Furcht und Höllenangst, das ist was ganz anderes, davon sind wir frei. Und so schenke uns Gott, dass auf positiven Linien wir weiter wachsen in die Gottesfülle, Christusfülle, Geistesfülle. Und jetzt habe ich die Freude, dass ich unseren lieben Bruder Karl Heinemann, der ja heute schon angereist ist, bitten darf, noch ein Schlusswort zu sagen.
Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen, freue mich, dass ich schon hier sein darf. Es hat sich so ergeben, wir waren in meiner früheren Heimat und meine Frau und Schwiegermutter haben mich hier abgesetzt. Meine Frau kommt am Wochenende, sodass wir dann die Gemeinschaft hier doch so praktizieren dürfen. Ich darf einiges, was unser lieber Bruder ausgeführt hat, noch einmal aufgreifen und unterstreichen. In der heutigen Zeit sind gerade diese beiden Aspekte, die Ziele und die Fülle, oft strittige Fragen. Ich will bei dem ersten nochmal stehen bleiben. Es gibt einige, die sehen nicht die letzten Ziele, die Gott in seinem Wort für uns enthüllt hat. Und ich würde unserem lieben Bruder dann auch zustimmen, dass wir da nicht ärgerlich sein sollten, wenn die das nicht fassen können. Warum? Es ist ein Geheimnis, seinen Willen zu erkennen. Und wer nicht das Geheimnis Christus in uns erkennt, Christus unter den Nationen und andere Geheimnisse, die Paulus darstellt, der wird die letzten Ziele nicht sehen können. Ich bin allerdings der Meinung, es ist schon wichtig, dass wir klare Zielvorstellungen haben, Nahziele kennen, aber auch die Fernziele. Ich habe oft, wenn ich meine Referendare besuchte, nach den Zielen gefragt, die sie eigentlich realisieren wollten. Manche hatten, wenn sie wussten, jetzt kommt der Seminarleiter, so eine Schubladenstunde, die war für den Fall so konstruiert, dass es immer gut gehen musste. Und dann habe ich gefragt, was für Ziele wollen Sie denn damit realisieren? Und wir müssen das auch wissen. Wohin möchte Gott uns führen? Und er will uns nach 2. Korinther 1, Vers 20 die Gemeinde dazu benutzen, dass all die wunderbaren Verheißungen bis zum Endziel durch uns mit realisiert werden dürfen. Nun gibt es allerdings eine Gefahr, dass manche diese herrlichen Ziele im Kopf gespeichert haben und die Praxis darüber vergessen. Unser lieber Bruder hat ja auch darauf hingewiesen, das ist wichtig, dass wir beides in einem organischen Zusammenhang sehen. Wenn nur einer theoretisch von den schönsten Urlaubszielen schwärmt und er vergisst, in sein Fahrzeug einzusteigen, um dahin zu fahren, dann war das zwar in der Fantasie vielleicht schön, aber nicht konkret praxisorientiert. Darum nenne ich jetzt noch ein Wort aus Kolosser 2, Vers 10. Wir sind in ihm schon zum Ziel, zur Fülle gebracht, vervollständigt. Wir brauchen also in unserem geistlichen Lauf nicht aus eigener Anstrengung heraus selbstgewählte Ziele zu realisieren. Wir sind in ihm schon zur Fülle gebracht, mitgekreuzigt, auferweckt. Wir sind mit ihm nach Epheser 2 dorthin versetzt, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes. Und wir sind damit schon in einer wunderbaren Weise von Gott her gesehen vervollständigt. Aber nun folgt der Weg zum Ziel. Das, was wir sind, sollen wir werden. Das klingt so paradox. Alle anderen Religionen verkündigen, du musst etwas leisten, um dahin zu kommen, um diesem Gott, wie immer er auch beschrieben werden mag, dienen zu können. Wir dürfen in den Werken wandeln, die Gott so vorbereitet hat, und Gott wandelt uns dafür, für diese Werke zu. Das ist etwas Herrliches. Und wir sollen uns auch mit diesen Zielen befassen. Wir sollen nicht ziellos leben. Ich habe einmal einen Vortrag auch gehalten zu dieser Thematik, zielorientiert leben. Ich habe einmal in Berlin in der Gemeinde Hasenheide über ein ähnliches Thema gesprochen. Und dann schaute ich zum Fenster raus und dann waren Marathonläufer auf dem Wege zum Ziel. Gerade in Berlin finden immer solche Marathonläufe statt. Und dann konnte ich das als Anschauungsobjekt nehmen, um darzustellen, wie wichtig es ist, dass man Ziele kennt, den Weg zum Ziel verfolgt, dann aber auch durchhalten lernt. Was nützt der beste Start, wenn ich schon beim Marathonlauf nach ein paar Kilometern aufhöre? Und was nützt mich eine Anstrengung, wenn ich plötzlich von der Lust überfallen werde, ach, lass die anderen laufen, ich möchte mal da gerade eben ein Eis genießen und steige aus. Darum sagt Paulus, dass wir dieses Ziel ins Auge fassen und nach 1. Korinther 9 auch so laufen wie einer, der als Erster durchs Ziel geht. Und die Gemeinde, der Erstling, geht als Erster durchs Ziel. Und zu dem zweiten Aspekt noch, Geistesfülle. Das ist ja auch eine umstrittene Sache. Meine Tochter war mal in Amerika und kam dort ins Gespräch mit einem jungen Mann, der sie fragte, ob sie denn voll Geistes wäre. Was würden Sie jetzt sagen, wenn sie einer fragt, sind Sie voll Geistes? Und da hat sie gesagt, ja, wenn ich nach dem Wort von Epheser 5 das praktiziere. Wir sind ja schon versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind gesalbt. Das alles ist da. Und wenn Christus in uns lebt, durch den Heiligen Geist, dann brauchen wir uns nicht von solchen Leuten irritieren zu lassen, die sagen, euch fehlt etwas. Nun, der war mit der Antwort nicht zufrieden. Er sagte, mir läuft der Heilige Geist den Rücken rauf und runter. Stellen Sie sich das mal vor. Meine Tochter natürlich entsetzt, aber der führte das als Beweis an. Und das ist heute eine ganz große Not. Viele meinen, Geistesfülle sei da, wo sie körperlich irgendetwas Faszinierendes erleben. Ganz gefährlich, da fallen die Leute um. Ich war jetzt zu einem Dienst unterwegs und da kam eine Frau zu mir und sagte, sagen Sie mal, was ist das bloß? Dort in der Kirchengemeinde, ein charismatischer Pfarrer holt die Jugend und am Altar fallen die massenweise um. Da wird eine Musik inszeniert mit Rhythmen und dann geht es also richtig rund. Das ist fast das Chaos. Was ist das? Der Heilige Geist ist ein Geist der Zucht, ein Geist der Ordnung. Und wenn bei der Lydia der Herr das Herz auftat, war das eine ganz sanfte, stille Angelegenheit. Hier muss man auch heilsgeschichtlich differenzieren. Ich bin dankbar, dass das hier ausgeführt wurde von diesem Text her. Es ist eine ganz wichtige Sache, diese drei Stücke beherrschen und praktizieren. Und ganz wichtig ist auch untertan sein in diesem Geist der Furcht. Es gibt viele, die so isoliert laufen und meinen, sie hätten das wahre Heil gepachtet und sind gar nicht bereit, mal untertan zu sein. Hier war ein Bruder, der meinte, wir müssten viel mehr Power haben. Die sitzen da beim Singen so ohne Enthusiasmus. Und wollte die alle dazu bringen, aufzustehen und jetzt einmal Power zu machen. Da habe ich ihn auf dieses Wort hingewiesen. Nach meiner Predigt kam er nochmal und meinte, ich müsste mehr verkündigen, dass auch Zeichen und Wunder passieren. Tja, was sagen Sie dazu? Das größte Wunder ist, wenn Gott uns innerlich verändert und so voll Geistes macht, dass wir auch drunter bleiben können. Und sehen Sie, genau das praktizierte er nicht. Er kam hier nicht klar, reiste früher ab und ließ seine Frau allein zurück. An den Gebetsstunden hat er nicht teilgenommen. Bitte, ich will auch da diesen Menschen nicht verurteilen. Aber wenn man sich so verhält, ist das kein Beweis dafür, dass ich voll Geistes bin. Irgendwelche mystischen Erlebnisse, Erfahrungen, ekstatische Dinge sind kein Beweis dafür, dass ich voll Geistes bin. Im Gegenteil, der Verstand muss hellwach dabei sein, vom Heiligen Geist erleuchtet. Und dann geht's um eine Willensentscheidung. Der Heilige Geist appelliert an den Willen und nicht zuerst ans Gefühl. Darum ist das so wichtig, dass wir diese Stücke beachten. Und dieses Danksagen lernen, alle Zeit für alles. Nicht nur, wenn es uns gut geht. Nicht nur für das, was wir erwünschen und erbitten. Ich meine allerdings auch, es ist so, dass wir in diesen Bereichen, die oft widerwärtig sein können, unseren Herrn erleben sollen. Danksagen dafür, dass er die Fülle hat. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dass Gott uns hindurchführt, auch in Leiden und Schwierigkeiten. Nicht, dass ständig die Verhältnisse verändert werden. Wir haben heute ein bedürfnisorientiertes Evangelium. In dem Sinne, dass die Menschen nur von Gott Segnungen haben wollen. Du darfst nicht arm und darfst nicht krank sein. Wichtig ist, dass wir den Herrn verherrlichen. Dann kann Gott uns segnen, auch im materiellen Bereich, ohne dass wir daran hängen. Dann kann Gott uns auch Gesundheit schenken, ohne dass wir es fordern. Aber eins tut der Herr immer, wenn wir voll Geistes sind in diesen Stücken, dass er uns hindurchführt, dass wir ihn verherrlichen. Ja, ich bin dankbar, dass wir auch ein solches Thema in einer prophetischen Woche haben. Denn die Ziele und die Praxis dürfen wir nicht vergessen. Es gehört zusammen. Und ich schließe damit ab, will das nochmal zusammenfassen. Zielorientierte, durch den Heiligen Geist geöffnete Schau bis hin zu dem, was Gott will. Dass er einmal sein wird, alles in allem. Dass wir einmal Mitverherrlichte sein dürfen. Aber auch der Standpunkt muss klar sein, dass wir auf dem Fundament, das gelegt ist in Christus, nun aufbauen dürfen. Das ist ein Bild aus 1. Korinther 3. Dass wir eine klare christozentrische Botschaft verkündigen, dass Christus im Mittelpunkt steht, nicht Menschen verherrlicht werden, keine Bewegungen. Dass es um ihn geht. Und dass wir dann den Weg zum Ziel mit diesen Ermunterungen, mit diesen Zusprüchen erreichen können. Das brauchen wir in diesen Tagen. Und das wird auch die Botschaft sein, die ich immer wieder zu verkündigen habe, wie mein Bruder Schumacher, dass wir in dieser Zeit vom Worte Gottes her angeregt werden, dass wir Mut bekommen, dass wir im Glaubensgehorsam wandeln dürfen, würdig der Berufung, die Gott uns schenkt. Dafür bin ich immer wieder dankbar, dass wir das hier hören dürfen und auch praktizieren dürfen. Erst auswendig, dann inwendig und dann anwendig. Das schenkt uns der Herr. Amen.